Pascal, jetzt ist es soweit. Heute Abend schwört Donald Trump in Washington den Amtseid und ist neuer und, ja, kann man sagen, alter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hast du jetzt schon überlegt, auf welche einsame Insel du jetzt ziehst oder wie viele Aktien du jetzt von Tesla einkaufst oder vielleicht sogar verkaufst?
Na, ich wüsste zumindest, was ich auf diese einsame Insel mitnehmen dürfte, nämlich ein Auto mit chinesischer Software. Das darf ich dann, je nachdem, wozu die Insel gehört natürlich, aber es macht ja gar keinen Sinn, dann auf eine einsame Insel zu ziehen, die irgendwie zum Staatsgebiet der Vereinigten Staaten gehört. Nee, korrekt. Also ja, Spaß beiseite, aber das ist natürlich ein einschneidendes Ereignis heute.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Genau, so sieht's aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht jetzt die Wirtschaft, die allgemeine Lage unter der neuen Administration von Donald Trump in Zukunft aus? Was wird da jetzt auf uns zukommen? Gerade natürlich im Blick auf die Automobilindustrie haben wir ja hier auch im Podcast schon letztes Jahr auch im Zuge der Wahl auch schon mal drüber spekuliert, was da jetzt alles so auf die Branche zukommen könnte. Aber, und da wollen wir mal so ein bisschen, und du hast es gerade schon mit deinem Statement oder mit deiner Antwort auf meine Frage so ein bisschen angedeutet, nochmal ein bisschen auf die aktuelle Zeit eingehen und eigentlich nicht auf Trump eingehen, sondern in erster Linie auf eine Meldung, die aus der letzten Regierung, aus der letzten Administration sozusagen noch reingekommen ist in der letzten Woche. Hat nämlich auf den letzten Metern die beiden Regierungen noch ein Verbot gegen Software und Hardware aus China ausgesprochen beziehungsweise angekündigt. Es gab ein Statement aus dem Weißen Haus, dass die beiden Harris-Regierung sich dafür einsetzt, dass Automobillieferketten widerstandsfähig sind und sicher vor ausländischen Cyberbedrohungen. Man hat große Sorge vor der Cyberspionage, vor Hackerangriffen, vor allem aus China und Russland. Und deswegen hat man jetzt ein Verbot auf den Weg gebracht, dass die Autosoftware unter anderem aus China und auch aus Russland ab dem Modelljahr 2027 sozusagen verbannen soll und auch chinesische Hardware für vernetzte Fahrzeuge ab dem Modelljahr 2030 verbannt werden soll. Und das Gleiche gilt eben auch für russische Software und Komponenten aus Russland, wobei natürlich der Impact aus China in dem Fall deutlich größer sein wird als der aus Russland. Also das ist nochmal sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, ein kleiner Protektionismus-Vorgeschmack, den wir da gerade aus der beiden Regierungen noch mitbekommen und der sich vielleicht jetzt mit der neuen Regierung unter Donald Trump auch fortsetzen wird.
Ja, man könnte jetzt auch vermuten, dass Biden jetzt nochmal schnell etwas auf den letzten Drücker nochmal hat etwas verändern wollen, in dem Gedanken, dass Trump aus Prinzip alles rückgängig macht, was die Biden-Regierung gemacht hat. Das heißt, wenn du willst, dass etwas da bleibt, dann musst du am besten nochmal schnell verbieten. Nein, aber man sieht daran natürlich, und das ist ja eine Beobachtung, die man in den letzten Jahrzehnten unter verschiedenen Präsidenten der USA auch machen konnte. Amerikanische Politik, vor allem amerikanische Außenpolitik oder auch amerikanischer Blick auf Globalisierung, ist sich auch unter verschiedenen Präsidenten, egal ob von Republikanern oder von Demokraten, meist sehr, sehr ähnlich. Ja.
Also du hast jetzt gerade so ein bisschen angedeutet oder unterstellst Biden sozusagen die geistige Frische auch noch für eine umgekehrte Psychologie an der Stelle. Weiß ich jetzt nicht, ob das wahrscheinlich nicht. Aber es ist natürlich schon interessant, dass das jetzt in den letzten Zügen dieser Regierung eben noch gekommen ist. Und jetzt schauen wir mal, was die Trump-Regierung daraus macht aus diesem Verbot. Das ist ja jetzt noch bis zu diesem Stichtag 2000 oder bis zu dem Stichjahr 2027 und 2030 ist es noch ein bisschen hin. Also alles, was jetzt aktuell noch, kann weiterhin importiert werden und diese Regelung soll eben erst in 2 Jahren gelten. Also ist ja auch spannend, was davon vielleicht auch von Trump wieder zurückgenommen wird, weil das kann natürlich auch der Fall sein am Ende des Tages. Aber, und das jetzt vielleicht mal, wenn man es jetzt mal als Status quo sieht, und das ist der Plan, den wir jetzt vor uns haben, was bedeutet das denn jetzt für auch die internationale Automobilindustrie? Weil wir wissen ja, es geht hierbei nicht nur um chinesische Hersteller, die jetzt vielleicht an dieser Stelle von diesem Art Protektionismus betroffen sind, sondern vielleicht indirekt auch für deutsche und europäische Hersteller und Zulieferer ein Problem sein kann. Denn wir wissen, dass viele der deutschen und der europäischen Hersteller und Zulieferer ja durchaus eng verbandelt sind, auch mit chinesischen Unternehmen, mit chinesischen Playern, gerade im Softwarebereich und im Technologie, in neuen Technologien, in innovativen Technologien. Ein Thema haben wir ja auch schon häufiger besprochen. Volkswagen arbeitet eng mit Xipeng. Natürlich SAIC in China zusammen, da haben wir drüber diskutiert im letzten Jahr. Also das kann vielleicht indirekt auch die heimische Industrie betreffen und nochmal obendrauf kommen auf die Probleme, die wir ohnehin schon haben.
Ja, es könnte ja, also sagen wir mal, es gibt ja auch zwei Richtungen, aus denen man das denken kann. Das eine ist ja die Frage, ob tatsächlich europäische, deutsche Hersteller das Ziel verfolgen, mit chinesischer Software oder Anteilen chinesischer Software sozusagen global zu expandieren. Also dass tatsächlich Modelle mit chinesischem Softwareanteil zum Beispiel für den US-Markt überhaupt gedacht wären. Weil jetzt wissen wir ja, und das haben wir ja auch nochmal zu der Kooperation von Audi und SAIC ja auch besprochen, das sind natürlich auch einfach Bemühungen, die sind ja sehr local for local. Ne? Also Audi und SAIC zum Beispiel haben diese neue Submarke gegründet, um damit auf dem chinesischen Markt bestehen zu können. Eben chinesische Software, ein chinesisches Ökosystem für den chinesischen Markt, für die chinesischen Kunden. Dass damit jetzt in dem ersten Schritt ja nicht mal geplant war oder vermutlich nicht geplant war, wir kennen jetzt die Schubladen nicht in Ingolstadt, aber gar nicht geplant war, davon jetzt Fahrzeuge tatsächlich für den Weltmarkt zu fertigen und zu produzieren, das ist ja irgendwo klar. Und die andere Frage ist natürlich, ja, was bedeutet denn eigentlich chinesische Software? Also dürfte jetzt ein in Deutschland gebautes Auto, vielleicht ein Volkswagen-Modell mit, jetzt nehmen wir mal an, Softwareanteilen, die man vielleicht über einen Technologiepartner in China irgendwie entwickelt, die aber irgendwie in Deutschland hergestellt wird und wie auch immer über Carriot vielleicht auch irgendwie überwacht und organisiert wird, ist das dann aus US-amerikanischer Sicht trotzdem noch chinesische Software oder ist es dann deutsche Software vielleicht mit einem chinesischen Das sind ja so Detailfragen, die man sich dann irgendwo klären muss. Ja, was ist denn damit jetzt eigentlich genau gemeint? Natürlich geht es primär, wird es der amerikanischen Administration darum gehen, vor allem chinesische Produkte, chinesische Kernprodukte, ja, vor allem chinesische Hersteller. Also viele sagen ja, dass momentan der Protektionismus der USA, natürlich auch Strafzölle angeht, was jetzt dieses Software-Verbot im Bereich Auto angeht, dass das ja schon mehr oder weniger ein de facto Verbot von chinesischen Fahrzeugen auf dem US-Markt gleichkommt, ja. Dass damit jetzt aber europäische Modelle, die eventuell chinesischen Software-Expertise irgendwo mit an Bord haben, gemeint sind, ist ja eine ganz andere Frage. Und der zweite Aspekt, Yannick, ist ja, was macht das mit dem globalen Automobilspiel? Das sind ja auch Dinge denkbar. Viele chinesische OEMs stehen vor einer weltweiten Expansion. Das haben wir jetzt auch schon häufiger diskutiert. Die sind sozusagen stehen in den Startlöchern, um auch andere Märkte natürlich irgendwo zu bedienen. Und da ist ja jetzt die Frage, jetzt nehmen wir vielleicht mal an, der US-Markt bricht für chinesische Autohersteller weg. Ja, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich dann noch stärker auf andere Fahrzeugmärkte konzentriert und dass dann vielleicht sogar die Expansionspläne jetzt vor diesem Hintergrund in Bezug auf Europa, Deutschland vielleicht sogar noch stärker werden oder noch stärker reifen, weil vielleicht noch ein anderer Markt gerade wegbricht, ja, um das natürlich wieder aufzuholen. Auf der anderen Seite haben chinesische Hersteller auch die Möglichkeit, natürlich in den USA zu produzieren. Das gilt zwar erstmal, habe ich jetzt auch gelesen, auch für Fahrzeuge, die in den USA von chinesischen Herstellern hergestellt werden. Aber jetzt kommt wieder local for local. Was hält einen chinesischen Hersteller im Prinzip, jetzt sagen wir erstmal davon ab, zu sagen, okay, dann brauchen wir jetzt einen US-amerikanischen Technologiepartner für ein hier produziertes Fahrzeug, um am Ende auch wieder local for local, am Ende sozusagen mit amerikanischer Software vielleicht zu fahren. Also da ist schon noch, es rüttelt natürlich vieles durcheinander. Aber da kann ja auch ganz viel noch passieren.
Dazu kommt natürlich auch, muss man an der Stelle auch noch erwähnen, ist, dass Donald Trump ja auch gesagt hat, das hat er ja nicht nur Richtung China, sondern auch Richtung Europa, europäische Hersteller, deutsche Hersteller gesagt, dass er offen ist für Hersteller, die in den USA für den USA-Markt bauen, natürlich offen ist. Ne?
Also das seien für ihn dann amerikanische Hersteller, hat er mal gesagt.
Genau,
ja?
Genau. Und das ist natürlich dann wieder ein vielleicht auch ein Momentum für die chinesischen Hersteller zu sagen, was sie ja momentan auch für Europa zum Teil ankündigen. Wir hatten ja die Meldung unter anderem von Geely, dass sie jetzt auch sich darüber austauschen, welcher Standort hier in Europa als Produktionsstandort zur Verfügung steht oder wo wir produzieren können am Ende des Tages. Und das Gleiche kann natürlich in den USA auch passieren. Aber was du sagst, ist auch richtig. Vielleicht konzentrieren sich die chinesischen Hersteller dann auf andere Märkte, wie zum Beispiel Europa, wo sie ja eh schon jetzt verstärkt hinwollen und vielleicht gibt es da auch wieder eine Verschiebung. Und einmal noch einen kurzen Punkt, den du auch angesprochen hast. Trifft es vielleicht die deutschen Hersteller oder die europäischen Hersteller, Zulieferer gar nicht so stark? Es kann natürlich auch sein, dass es Ausnahmeregelungen für europäische Unternehmen gibt. Ne? Also das ist ja, es ist ja noch gar nicht so klar, welche wirklichen rechtlichen oder legislativen Details da jetzt in diesem Verbot drinstecken. Eben. Das ist ja an der Stelle noch überhaupt nicht klar. Und wie gesagt, es kann natürlich sein, dass es durch Donald Trump in der Trump-Administration auch dazu einer Umkehr kommt oder vielleicht sogar zu einer Verschärfung der Regeln, das wissen wir ja alles an der Stelle gar nicht. So wie sich Trump bislang geriert, das ist ja alles andere als voraussehbar, was da jetzt auf die Industrie zukommt. Aber ich finde es schon ein Fingerzeig auf das, worauf wir uns vielleicht in diesem Jahr auch einstellen können, was die Bewegungen auf den Märkten anbelangt. Viele Märkte werden vielleicht restriktiver vorgehen, was den Freihandel, vor allem natürlich, wenn wir jetzt auf unsere, sage ich jetzt Anführungszeichen, Autoindustrie schauen. Das wird sozusagen noch ein zusätzliches Problem werden für die ohnehin ja schon sehr stark in der Krise befindliche Autoindustrie. Also sehen wir irgendwie noch sehr unsicheren und unvoraussehbaren Zeiten vor uns. Also spannend, was sich da tun wird.
Ja, definitiv. Und ich würde sagen, sein aktuelles Präsidentschaftsfoto, der Mugshot, der ja. Deutsche. Also naja, jetzt mal aller Spaß beiseite, aber das macht er ja nicht aus Spaß, ja. Oder das macht Donald Trump ja auch nicht von ungefähr oder zufällig, weil er verlernt hat, irgendwie noch nett zu grinsen. Natürlich ist das ein Statement, ja. Und es ist natürlich ein Statement für seine nächste Amtszeit, wie er auftreten will und wie er vorgehen will. Das darf man sicherlich auch irgendwo als eine, sagen wir mal, gewisse Kampfansage schon verstehen. Ja.
Nur kleiner sozusagen Hinweis, worauf du dich jetzt beziehst, ist sozusagen das neue offizielle Porträt des US-Präsidenten. Genau. Das zeigt Donald Trump wirklich in einer wahnsinnig bedrohlichen Mimik. Da kann man vielleicht schon ein bisschen was draus lesen, was da auf uns zukommen wird. Aber ich würde ganz gerne mit dir auch noch mal so ein bisschen das Ganze weiter aufziehen und uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wo wir vielleicht auch in der letzten Woche schon angeknüpft haben, und zwar das Thema Kollaboration mit den neuen Playern aus der Tech-Welt, worauf sich die Autoindustrie natürlich verstärkt. Jetzt, wir haben in letzter Woche drüber gesprochen, unter anderem Nvidia als wichtiger Partner. Hier haben wir ein US-Unternehmen, worauf sich jetzt die Automobilindustrie gerade in Europa auch stark stürzt. Ist aber die Frage, und da haben wir letzte Woche in einer kleinen Analyse bei uns bei automotiveit.eu, verlinken wir natürlich alles auch in den Shownotes wieder, wie gesagt, eine kleine Analyse, zusammenfassende Analyse gehabt zu der Frage, ob jetzt die zunehmende Bereitschaft der Automobilindustrie, sich auch mit Tech-Playern zusammenzutun und zu partnern, auch aus China übrigens natürlich, wird in Zukunft auch noch verstärkt kommen, ob das auch zu einer sehr starken Abhängigkeit am Ende des Tages führt. Und wir haben oft auch die Frage schon gestellt, werden die Automobilhersteller über kurz oder lang zu reinen Hardware-Lieferanten? Und da hatten wir zwei Experten, die hier zu Wort gekommen sind in unserem Artikel, und zum einen den von uns schon häufiger zitierten Experten von Gartner, Pedro Pacheco, der gesagt hat, ja, diese Partnerschaften gerade mit Technologiespielern aus der neuen Softwarewelt, die helfen zwar, Zugang zu unter anderem skalierbaren Plattformlösungen zu erhalten, aber viele der Probleme und Hindernisse für den Erfolg in Bereichen Elektrifizierung und Software, die liegen nicht extern, also in Partnerschaften, sondern intern. Also da sagt er ganz klar, verstärkte Partnerschaften sind nicht unbedingt das Allheilmittel, um sich auch selbst zu wandeln, sondern es braucht interne Transformation. Also man muss sich intern auch wandeln. Und über Unternehmenskultur haben wir an der Stelle auch schon häufig gesprochen. Also finde ich auch an der Stelle ganz spannend, dass zwar der Weg, die Industrie jetzt an vielen Stellen eingeschlagen hat, zwar der richtige ist, aber man darf nicht gleichzeitig vergessen, sich natürlich auch intern weiterhin zu wandeln, um auch diese Expertise, diese Ressourcen eben auch aufzubauen. Und das fand ich eigentlich einen ganz wichtigen Hinweis jetzt an der Stelle auch von Pacheco.
Ja, ganz, ganz spannender Aspekt, den man wirklich nicht vergessen darf. Und ich würde ihm da absolut zustimmen. Da geht es ja um die alte Frage, die man ja diskutieren kann, rund um auch diese berühmten Speedboats, also um Spin-offs, wo viele große Unternehmen dann natürlich irgendwie so kleine Innovationseinheiten, Digitaleinheiten irgendwie aufbauen. Und dann eben um die alte Frage, die in diesem Zusammenhang immer diskutiert wird. Naja, irgendwie muss dann aber natürlich auch ein Know-how-Transfer stattfinden und irgendwie muss natürlich auch das, was ich da gelernt habe, muss auch wieder zurückfließen, weil einfach nur ein Schnellboot zu haben, in dem man dann irgendwie Produkte entwickelt, die man am Ende dann im Großkonzern dann wieder in die alten angestaubten Strukturen, sage ich mal überspitzt, dann wieder zurückgibt, das funktioniert meistens nicht, ja. Und genauso sieht es natürlich auch aus mit solchen Tech-Partnerschaften, ja. Wenn zwar auf die einen Seite zwar irgendwo technisches Know-how fließt, aber in einem anderen Unternehmen gar nicht die Strukturen und gar nicht die Kultur und das Mindset besteht, mit diesem Wissen dann tatsächlich auch etwas anzufangen und sich selbst nachhaltig damit auch weiterzuentwickeln. Und das ist ja das, was Pietro Pacheco meint. Du hast ja die Weiterentwicklung nicht, wenn du bei dir selbst dann nichts veränderst. Dann hast du in dem Moment zwar mit einem Partner gut etwas machen können und hast vielleicht auch ein Projekt erfolgreich zu Ende geführt und hast vielleicht auch, jetzt sagen wir mal Volkswagen Rivian, dann hast du vielleicht auch ein Fahrzeug auf eine andere Basis stellen können und hast vielleicht die Softwarebasis nutzen können. Wenn damit aber langfristig aber kein Wissen aufgebaut wird und keine Veränderung stattfindet bei Volkswagen, dann hat Volkswagen langfristig von dieser Partnerschaft nicht viel gehabt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den er meint, den ich ganz gut nachvollziehen kann.
Ja, die Gefahr besteht natürlich auch deswegen, weil natürlich viele Unternehmen jetzt ihr Heil in Partnerschaften suchen, um eben eine Geschwindigkeit zu erreichen, um Produkte schneller an den Markt zu bringen und mit Unterstützung aus der Technologiewelt, aber vielleicht diese Geschwindigkeit zwar für den Moment aufnehmen können, aber nicht sozusagen wiederholen können und nicht sozusagen aus eigener Kraft eben diese Geschwindigkeit auch halten zu können. Ne? Also, dass man jetzt nicht kurzfristig einen Boost holt und vielleicht mit ein, zwei Partnern irgendwas auf den Markt bringt, ist vielleicht gut, aber das sozusagen als langfristiges Modell auch zu etablieren, dafür braucht es eben, und das ist so ein bisschen die Quintessenz, die auch Pacheco sagt, ist eben da auch intern zu transformieren. Dafür braucht es auch natürlich die richtige Führung. Leadership hat er nochmal angesprochen, ist dafür sehr wichtig. Und ein Punkt an der Stelle finde ich auch noch ganz spannend, den hat uns Fabian Brandt von Oliver Wyman gesagt, ist, dass die Tech-Unternehmen, mit denen die Automobilindustrie momentan verstärkt Partnerschaften eingeht, wie zum Beispiel Nvidia, die erzielen teilweise nur 10% ihres Umsatzes mit der Automobilindustrie und sind viel diversifizierter aufgestellt, was ihr Produktportfolio anbelangt. Das heißt, es ist nicht so diese klassischen vertikalen Partnerschaften, die man mit der klassischen deutschen oder europäischen Zulieferlandschaft schon lange aufgebaut hat, wo der Kunde König ist, in dem Fall die Automobilindustrie, haben wir an dieser Stelle auch schon über diese Hierarchien, die sich da über die Jahrzehnte ausgebildet haben, gesprochen. Das ist eben in dieser neuen Welt, in dieser Softwarewelt eben nicht mehr. Das ist deutlich horizontaler, wo die Partner deutlich gleichberechtigter oder sogar umgekehrt, dass die Tech-Unternehmen die größere Marktmacht haben und vielleicht auch eher der Bestimmer in solchen Projekten sind. Und das ist für die Autoindustrie natürlich auch ein Shift, der auch erstmal zu handeln ist oder der, mit dem man auch erstmal umgehen muss und eine neue Herausforderung eben darstellt. Und Fabian Brandt sagt auch so pointiert, es droht eine Gefahr, und zwar, dass die OEMs zum Foxconn der Autoindustrie werden, also nur Hardware-Lieferant ohne Kontrolle über die intellektuelle Wertschöpfung. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr, die dabei besteht. Weil man sich in dieser neuen Hierarchie vielleicht nicht zurechtfindet und eben an den zukünftigen Wertschöpfungen nicht mehr so teilhaben wird, wie es vielleicht früher der Fall war.
Ja, also das muss man, die Befürchtungen muss man teilen und wie wir es gerade gesagt haben, man hat es im Prinzip in der eigenen Hand, wenn man bei den Partnerschaften, die wichtig sind, es soll ja gar nicht jetzt jeder Eindruck entstehen, dass wir irgendwie Kollaborationen und Partnerschaften in der Branche nicht für wichtig halten.
Nein, da würden wir uns ja auch widersprechen zur letzten Woche.
Eben, da würden wir uns widersprechen und ich würde ja sagen, dass es eigentlich einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren ist. Aber, und das ist eben jetzt der entscheidende Faktor, wenn wir jetzt mal ein Fazit sozusagen darunter ziehen, ist, die sind wichtig, aber man muss sich eben auch selbst, vor allem die dann auf gewisses Know-how, sagen wir mal, angewiesen sind, müssen sich mit und innerhalb dieser Partnerschaften auch selbst transformieren, dürfen den Aufbau des eigenen Know-hows nicht vergessen. Partnerschaften sind natürlich häufig auch da, um die berühmte Geschwindigkeit aufzunehmen, um schnell ein Problem zu lösen, weil ich schnell gar nicht Kapazitäten aufbauen kann in einem Bereich, aber dieses Kapazitäten aufbauen, das darf man dann innerhalb dessen einfach auch nicht vergessen, ja.
Mhm. Genau, so sieht's aus. Und das in einer unsicheren Weltlage, die sich ja auch wahrscheinlich auch in diesem Jahr 2025 nicht unbedingt verbessern wird oder stabilisieren wird. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Wir, Pascal, schauen auch auf diese Woche, sozusagen die erste Woche unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump.
Ich bin gespannt.
Mal sehen, was da schon für uns auf uns wartet. Schauen wir mal, was da jetzt kommt. Pascal, dann an der Stelle danke ich dir für diesen kleinen Blick erstmal in die USA und natürlich dann auch auf unsere Industrie hier in dem Kontext. Und wir harren der Dinge, die da kommen, denke ich mal, oder?
So sieht's aus. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
Bis dann, ciao.
Bis dahin, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.